Distanzbesuch, der Podcast über Solidarität in der Pandemie. Mit Nina Bundels und Janno Reinke.
Herzlich willkommen. Wann stößt Solidarität an ihre Grenzen? Wie wägt man Lebenserhaltung mit Selbstbestimmung ab? Spielt Solidarität in Extremsituationen dann überhaupt noch eine Rolle? Wir haben in den letzten Folgen schon einiges gelernt, zum Beispiel, dass Solidarität endlich ist. Irgendwann ist der Solidaritätsakku einfach leer. Es fällt uns auf Dauer schwerer, solidarisch zu handeln, wenn zu viel Solidarität gefordert wird. Und dann stößt Solidarität an ihre Grenzen. Gleichzeitig steht Solidarität ja als Wert auch immer in Konkurrenz und Abwägung zu anderen Werten, die vielleicht noch wichtiger sein können. Das gilt zum Beispiel in der Extremsituation, wenn Angehörige von sterbenden Menschen Abschied nehmen müssen. Und genau darüber sprechen wir heute mit Dr. Uwe Sperling. Er ist Gerontologe in der Universitätsmedizin in Mannheim. Hallo, Herr Dr. Sperling. Vielen Dank, dass wir Sie heute hier für das Gespräch begrüßen dürfen.
Ja, ich begrüße Sie auch herzlich in Mannheim hier an der Universitätsmedizin.
Wir beginnen in unserem Podcast immer zuerst mit den solidarischen 3 Minuten. Hier stellen wir Ihnen 3 persönliche Fragen zu Solidarität.
Die solidarischen 3 Minuten.
Herr Dr. Sperling, wann haben Sie denn zuletzt Solidarität erlebt?
Im Dezember. Da war ich beim Arzt und bekam hinterher keine Rechnung. Wir haben ja die Solidarität in Form der Krankenversicherung, der gesetzlichen. Und ich denke, viel von dem, was Solidarität bei uns im Land heißt, ist über solche Regelungen geregelt und eingerichtet, sodass wir oft gar nicht merken, dass es sich hier um Solidarität handelt. Ich denke aber jetzt auch nochmal persönlich nach und dann muss ich eher ins Jahr 1984 zurückgehen, als ich an meiner ersten Arbeitsstelle war, wo ich auch mit dem Chef zusammen im gleichen Haushalt wohnte und es zu solchen Missverständnissen und Vorwürfen kam, dass ich nicht mehr damit umgehen konnte und mein Vater dann angerufen hat, um hier Dinge zurechtzurücken. Das ist zwar dann nicht unbedingt 100% gut gelungen, weil ich mich immer noch unverstanden fühlte, aber im Nachhinein betrachtet, das war ein Akt von Solidarität.
Sehr, sehr spannende Beispiele. Was bedeutet denn Solidarität für Sie so persönlich?
Für mich bedeutet Solidarität, sich an die Seite eines anderen zu stellen, der in Nöte kommt. Oder sich an die Seite eines anderen stellen, der aus eigener Kraft das, was ihm zusteht, was gerecht ihm gegenüber wäre oder was seine Ziele sind, der es aus eigener Kraft nicht erreicht.
Und wann, glauben Sie, brauchen wir mehr Solidarität?
Ich denke, wir brauchen sie überall dort, wo wir alleine nicht stark genug sind. Und als Bereiche fallen mir ein, dort, wo Machtstreben zu stark sich ausprägt oder Ungerechtigkeiten vollzogen werden. Und dort brauchen wir unbedingt Menschen, die uns zur Seite stehen.
Herr Dr. Sperling, Sie sind Gerontologe, haben viel Kontakt zu alten Menschen in Krankenhäusern. Als die Pandemie am heftigsten gewütet hat, sind in den Kliniken viele Menschen allein und einsam gestorben, weil es Besuchsverbote gab. Von außen hat man da nicht so viel mitbekommen. Können Sie uns einen Einblick geben, wie die Situation damals in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen ausgesehen haben?
Ja, draußen stand in Bezug auf die Intensivstationen, aber auch das ganze Haus, an den Zäunen Plakate, keine Besuche. Mehr stand nicht drauf, aber war das so? In der Intensivstation fast von Anfang an war es anders. Dort hat man bereits nach kurzer Zeit Ausnahmeregelungen gemacht, sodass im Regelfall, wenn es gewünscht war, durchaus auch in der Hochzeit von Corona der Kontakt zwischen Angehörigen und Patienten ermöglicht wurde. Aber der Blick auf die Intensivstation allein greift meines Erachtens zu kurz. Denn die Intensivbetten wurden freigehalten für die Corona-Patienten. Das heißt, Intensivkapazitäten wurden geschont, indem in anderen Zeiten durchaus wichtige Behandlungen unterblieben sind. Und wenn das noch länger angedauert hätte, durchaus die Gefahr, dass das entsprechende Fachwissen und die Fachqualifikation verloren geht. Es war ein völlig veränderter Ausnahmebetrieb.
Ich nehme an, es gab wahrscheinlich deutlich weniger Besuch als vor der Pandemie.
Tatsächlich, natürlich sind weniger Besucher gekommen. Man hat ja überall gelesen, dass man keine Besuche machen soll und kann. Und es waren so viele Hindernisse, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass weniger Besucher überhaupt den Weg hierher gemacht haben. Und in der Geriatrie beispielsweise haben wir sehr früh, ähnlich wie die Intensivstation, Besucher eingelassen, aber eben genau mit diesen Bedingungen. Und hier kommt zum Beispiel dazu, ein geriatrischer Patient ist aufgrund der Schwere seiner Krankheit und der körperlichen oder auch geistigen Verfassung sehr schnell in der Gefahr, ein Delir, einen Verwirrtheitszustand zu entwickeln. Und das muss natürlich mit allen Kräften vermieden werden. Und da helfen weniger Medikamente, sondern mehr die persönliche Begegnung, Begleitung und Orientierung.
Haben Sie hier noch eine Situation im Kopf, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Allerdings, da kann ich mich an eine Situation noch lebhaft erinnern. Ich wurde von einem Kollegen angesprochen. Sein Vater sei wieder an einem Schlaganfall erkrankt und ins Krankenhaus gekommen, in einer anderen Stadt. Und er suchte jetzt den Rat. Ich komme nicht in dieses Krankenhaus hinein. Ich bekomme keine Ausnahmegenehmigung. Was soll ich tun? Dem Vater geht's schlecht. Er hat inzwischen die Vorstellung, dass die Familie ihn aufgegeben hat und gar nicht mehr nach ihm fragt. Und was kann ich tun? Ich konnte dann auf unsere Erfahrungen hier und Praxis zurückgreifen und sagen, da ist doch der Ansatzpunkt, das Thema Gefahr, einen Verwirrtheitszustand zu entwickeln und den noch weiter zu verstärken. Und dieser Vater wurde dann auf eine andere Station übergangsweise verlegt und traf dort der Kollege auf eine Oberärztin, für die es selbstverständlich war, sofort diese Ausnahmegenehmigung auszustellen. Danach kam derselbe Vater nochmals auf eine andere Station, die dortige Geriatrie, und dort war eine Ausnahmegenehmigung nicht möglich, um die anderen Patienten zu schützen. In dem Moment, wo der Vater aber als sterbend klassifiziert wurde, war es sofort möglich, diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Es war dann ab diesem Moment auch gleich, wie viele Personen und wann und wie lange sie kommen. Das ist natürlich ein erschreckendes Hin und Her und es erinnert mich an diese Diskussion über den Flickenteppich, der einerseits sein Gutes und andererseits seine Schwierigkeiten hat.
Das heißt, es gab viele Ausnahmeregelungen, aber die wurden sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt.
Ganz genau. Und um dieses Beispiel noch abzuschließen, es gelang diesem Kollegen, kurz vor dem Tod des Vaters, die Entlassung aus dem Krankenhaus zu bewerkstelligen. Er hat nochmal die Augen aufgemacht und nochmal gesagt, nach Hause, und ist dann praktisch einen Tag nach der Entlassung zu Hause gestorben, nachdem die Familie auch Abschied nehmen konnte. Ich will nichts beschönigen und nicht sagen, so schlimm war es doch nicht und die Krankenhäuser haben alles super gemacht. Ja, sie haben es super gemacht, aber es gab viele schwierige und unbefriedigende Situationen. Es war eine schwierige Zeit. Manches ist gelungen und manches ist misslungen.
Und wir können hoffentlich sehr viel aus den letzten Jahren lernen, auch für die Zukunft. Es gab ja auch sehr, sehr viele Aufrufe zu solidarischem Handeln, meistens von der Politik im Zusammenhang mit Einschränkungen oder Verboten, an die man sich im Grunde ja sowieso halten musste. Solidarität war dann aber das Argument, dass, damit die Leute das akzeptieren, damit sie sich aus eigener Überzeugung auch daran halten. Ist es nicht so ein bisschen vermessen von Menschen zu erwarten, deren Verwandte vielleicht im Sterben liegen, dass sie aus Solidarität dann nicht mehr von ihnen Abschied nehmen dürfen oder nehmen sollen?
Also ich habe mich von Anfang an immer schwer getan mit diesem Begriff der Solidarität in diesem Zusammenhang. Wenn ich es pointiert aussprechen darf, für mich hat diese ganze Aktion mit Solidarität eigentlich herzlich wenig zu tun. Es war eine Notmaßnahme in einer nicht berechenbaren, planbaren Ausnahmesituation und in dieser Situation für mich nachvollziehbar und verstehbar. In dieser ersten Zeit, wo wirklich gar nichts absehbar war, da ist es nachvollziehbar und als solche Notmaßnahme denkbar. In dem Moment, wo etwas mehr Planungsmöglichkeit und Gestaltungsmöglichkeit ist, ab diesem Zeitpunkt, denke ich, ist es in keiner Weise gerechtfertigt, solche Dinge zu verlangen und durchzusetzen. Es sei denn eben, dass wirklich die Grenzen so eng sind und die Kapazitäten so ausgeschöpft, dass es nicht leistbar wäre.
Und dann kann man da auch nicht den Stempel Solidarität draufsetzen, wenn ich das jetzt so richtig entnehme.
Also ich glaube, der Stempel würde mir in der Hand abbrechen.
Ein anderes Thema, das ich würde behaupten, wirklich viel mit Solidarität zu tun hat, ist das Thema Ehrenamt. Gerade in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ja super wichtig. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, wie das mit dem Ehrenamt während Corona hier in der Universitätsklinik Mannheim war, hören wir einen kurzen Impuls in unserem Solidarität-Report.
Solidarität-Report.
2019. Vor der Pandemie, rund 37% der Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Das sagt eine Statistik des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Aber wie sieht das heute aus? Alle 5 Jahre veröffentlicht die Studie neue Ergebnisse, 2024 das nächste Mal. Fest steht aber, Corona hat das Ehrenamt in Deutschland beeinflusst. Darunter fallen ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Zum Beispiel auch das ehrenamtliche Engagement in Pflegeeinrichtungen und Seniorenheimen. Diese mussten während der Pandemie ihre Türen schließen, auch für Ehrenamtliche.
Ich habe erlebt, dass Ehrenamtliche verunsichert waren. Sie durften Einrichtungen nicht mehr betreten. Sie mussten sich irgendwie ja auch arrangieren, wie sie jetzt mit ihrer Zeit umgehen.
Sagt Ute Roker, Seelsorgerin für alte Menschen in Seniorenheimen und Mitglied in der Arbeitsgruppe Altern und Ethik der Akademie Ethik in der Medizin. Sie hat sich viel mit dem Thema Ehrenamt während Corona beschäftigt.
Es waren einfach Fantasien da, wie geht es dieser oder jener Person, die ich sonst regelmäßig besuche? Erinnert die sich an mich? Ist die demenziell fortgeschritten, wenn ich wiederkomme? Also da war eine stärkere Verunsicherung, als ich es eigentlich erwartet habe.
Mit den Menschen reden, ihnen vorlesen, spazieren gehen. Alles wichtige Aufgaben, die Ehrenämtlerinnen und Ehrenämtler übernehmen und den Menschen in Einrichtungen Halt geben.
Menschen, die freie Zeit zur Verfügung stellen, sind ja sehr kostbar für unsere Solidargemeinschaft. Und Ehrenamtliche waren ja zunächst mal ausgebremst auch in dieser Pandemiezeit. Und das hat was mit ihnen gemacht und auch zum Beispiel mit Bewohnern und Bewohnerinnen in Altenpflegeeinrichtungen. Die älteren Menschen haben Ehrenamtliche vermisst. Als Gesprächspartner, als Besuch, als Person, mit der man etwas austauschen kann.
Wie war die Situation der Ehrenamtlichen in den Kliniken und Krankenhäusern? Hat sich das ehrenamtliche Engagement durch Corona verändert? Darüber wollen wir jetzt mit Ihnen, Dr. Sperling, sprechen. Haben Sie die Auswirkungen auch in der Klinik hier so gespürt?
Die haben wir unmittelbar gespürt. Und zwar haben wir hier in der Geriatrie einen ehrenamtlichen Dienst, der nennt sich BIC, Begleiterinnen und Begleiter im Krankenhaus. Und die haben die Aufgabe, ein Stück Normalität in den Klinikalltag für die Patienten zu bringen und eben auch Orientierung, sodass ein Stück Prävention von Delir oder Verwirrtheit realisiert wird. Und genau diese Leute konnten in der Zeit nicht hier ins Haus kommen. Man kann sich fragen, waren wir da zu rigoros und zu voreilig? Ich gebe aber auch zu bedenken, diejenigen, die den Dienst tun, sind zum Teil selber in einem etwas fortgeschritteneren Alter. Das heißt, wir mussten auch darauf achten, dass die Personen selber nicht durch unsere Ansprüche oder durch unser Bitten, hierher zu kommen, gefährdet werden. Also es war ein ständiges Abwägen, aber auch ein ständiges Kontakthalten und Gerade diese Woche werden wir uns zum ersten Mal nach längerer Pause wieder zu einem Austausch treffen, wo wir auch darüber sprechen wollen, wie dieser Dienst weiterentwickelt werden kann.
Hat sich das gesellschaftliche Engagement dadurch in den letzten Jahren verändert? Sind es weniger Ehrenamtliche geworden oder läuft alles wieder ganz normal wieder vor?
Wenn ich konkret auf unseren Dienst hier jetzt schaue, dann ist es so, dass es weniger geworden sind. Aber der Grund dafür liegt am geringsten auf der Corona-Seite. Es waren mehrere Jahre und die Leute sind entsprechend älter geworden. Eine Person beispielsweise kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kommen. Also von daher ist die Zahl geringer geworden, aber weniger aus den Gründen, dass Corona-bedingt sich die Einstellungen und Verhaltensweisen geändert hätten oder die Solidarität überfordert worden ist, sondern es ist einfach der Lauf der Zeit, der jetzt natürlich noch etwas im Brennglas verstärkt worden ist.
Herr Dr. Sperling, vielen, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein konnten und vielen Dank für das spannende Gespräch.
Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für den Anstoß, nochmal gründlich nachzudenken und zu reflektieren, was da gewesen ist und hoffentlich etwas daraus zu lernen, falls wir noch einmal in diese oder eine ähnliche Situation geraten.
Neben unserem Podcast gibt es natürlich noch weitere Projekte, die sich mit Solidarität in der Pandemie auseinandersetzen. Heute stellen wir ein Projekt vor, das sich mit einer Gruppe beschäftigt, die in der Pandemie von vielen vergessen wurde.
Noch mehr Solidarität. Neues aus Forschung und Gesellschaft.
Aus Solidarität zu Hause bleiben. Zum Schutz der anderen. Aber stopp. Was, wenn man überhaupt kein festes Zuhause hat?
Diejenigen, die auf der Straße leben müssen, für die war Corona eigentlich das kleinste Problem, weil sie praktisch täglich ums Überleben kämpfen müssen.
Das ist Professor Frank Sover von der Technischen Hochschule Nürnberg. Gemeinsam mit KollegInnen aus Dänemark und Großbritannien erforscht er in einem Projekt die Situation junger, wohnungsloser Menschen während der Pandemie. Eine Gruppe, die fast nie öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Das Projekt heißt Vulnerable Jugendliche in sich verändernden Risikoumgebungen und ist auch Teil der Initiative Corona Crisis and Beyond, die von der Volkswagen Stiftung gefördert wird. Frank Sover erklärt uns, was die Einschränkungen für den Alltag von Wohnungs- und Obdachlosen bedeutet haben.
Wir konnten feststellen, dass die Mehrheit der wohnungslosen jungen Menschen ein höheres Maß an Isolation erlebt haben. Also wertvolle soziale Bindungen wurden verloren während der Corona-Pandemie, aber auch schwerwiegende Einschränkungen der Mobilität und der alltäglichen Routinen waren feststellbar. Viele Vorschriften während des Lockdowns vor allen Dingen haben dann dazu geführt, dass praktisch auch junge Menschen weniger in der Lage waren, Geldmittel zu beschaffen und ihren Lebensunterhalt materiell zu bestreiten. Und diejenigen, die Drogen konsumierten beispielsweise, mussten auch riskantere Wege gehen, um an Geld zu kommen.
Deshalb will das Projekt auch aufmerksam machen und das Bewusstsein schärfen für die Situation dieser jungen Menschen, auch unabhängig von Corona. Und schließlich sollen aus der Forschung heraus auch Empfehlungen für die Politik formuliert werden. Dabei arbeitet das Projekt auch mit lokalen Initiativen zusammen. Außerdem entsteht in Zusammenarbeit mit dem britischen Grafikdesigner James Munro ein Animationsfilm auf Deutsch, Englisch und Dänisch, der die Ergebnisse des Projekts anschaulich darstellt. Mehr Infos zum Projekt und zum entstehenden Film findet ihr wie immer in den Shownotes.
In dieser Folge haben wir über die Grenzen von Solidarität gesprochen, wo Solidarität mit anderen Werten in Konflikt gerät und welche Folgen die Pandemie für ehrenamtliches Engagement eigentlich hatte. Die nächste Folge ist somit auch die letzte unseres Podcasts Distanzbesuch. Hier möchten wir nochmal einen Ausblick geben auf das, was wir in puncto Solidarität aus der Pandemie lernen und auch für weitere Krisen mitnehmen können.
Distanzbesuch ist ein Wissenschaftspodcast des Instituts für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Ethik in der Medizin der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Besucht uns gerne online unter www.distanzbesuch.de. Gefördert von der Volkswagen-Stiftung.